Wir wollen in diesen Bibeltagen den Philipperbrief miteinander lesen. Philipper Kapitel 1, Vers 1 und 2 für diesen Abend. Der Philipperbrief wird ja der Freudenbrief genannt. Von der völligen Freude im Herrn. Und das klingt durch den ganzen Brief hindurch. Philipper 1, Vers 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi, samt den Bischöfen und Dienern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Einmal bis hierher. Welch große Wirkungen gehen doch von Briefen aus. Es stand dieser Tage so vor mir, als wir das Königsbuch in der Bibellese gelesen haben, das Königebuch. Im Alten Testament, da bekam der König Hiskia von dem feindlichen Sanherib einen Drohbrief. Er werde sein Land verwüsten, sein Volk ausrotten und seinen Gott abhetzen. Was tut der König Hiskia? Er nimmt diesen Brief und breitet ihn im Heiligtum aus vor dem Herrn. Ein Drohbrief. Eine alte Mutter holt immer wieder aus ihrer Bibel einen Brief heraus und liest ihn. Es ist der Brief ihres Sohnes, der im Krieg gefallen ist, ein letzter Brief. Eine Braut bietet einen Brief als ihr ganz persönliches Geheimnis. Im Geheimfach hat sie ihn aufbewahrt, einen Liebe. Und ein armer Bettler bekommt die Nachricht aus Amerika, dass er der Erbe sei eines großen Vermögens von einem Verwandten. Ein Freudenbrief. So haben wir hier den Philipperbrief, einen Freudenbrief. Noch in viel höherem Sinn ein Freudenbrief. Er kündet uns von dem ewigen Erbe. Paulus, von dem unser Brief stammt, ist wohl der gesegnetste Briefschreiber aller Zeiten gewesen. Absender steht an der Spitze. Paulus und Timotheus. Auch wir, wenn wir einen Brief bekommen und wissen nicht woher, dann suchen wir, bevor wir ihn lesen, die Unterschrift. Von wem ist denn dieser Brief? Da gucken wir zuerst auf die Unterschrift. Damals war es so, dass der Briefschreiber sich im ersten Satz des Briefes vorgestellt hat. Paulus, Timotheus. Weil Paulus die Briefe geschrieben hat, lesen wir sie ganz besonders sorgfältig. Der Inhalt ist uns besonders kostbar. Nachricht von einem geliebten, gesegneten Gottesmann. Was hat uns der Paulus zu sagen? Er nennt sich zunächst Knecht Jesu Christi. Nicht Sklave in unserem Sinn, sondern Leibeigener, ein Sekretär. Er konnte nicht kündigen. Wenn wir aufschlagen, 1. Mose 24, Vers 2, dann lesen wir da von den Knechten Abrahams. 1. Mose 24, Vers 2. Und er sprach zu den ältesten Knechten seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand: Lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn kein Weib nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter welchen ich wohne. Das ist der Knecht, ein Leibeigener des Abrahams, aber über alle seine Güter gesetzt. Er verfügte über das ganze Vermögen des Abrahams. So sagt Paulus, so bin ich ein Knecht Jesu Christi. Ein Leibeigener, der nicht weglaufen kann, wie er will, sondern der ihm ganz gehört und dem der Herr das ganze, den ganzen Haushalt anvertraut hat. Das ist Paulus. Ein Knecht Jesu Christi, der von den Haushaltungen Gottes weiß und sie auch verwaltet. Dann der zweite Name, Timotheus, der Sohn der gläubigen Jüdin. Apostelgeschichte 16, wir werden an dieses Kapitel noch kommen. Apostelgeschichte 16. Und da lesen wir im ersten Vers den Namen des Timotheus. Er kam aber gen Derbe und Lystra, und siehe, ein Jünger war das selbst, mit Namen Timotheus, eines jüdischen Weibes Sohn, die war gläubig, aber eines griechischen Vaters, also eine Nicht-Ehe. Das ist Timotheus, ein Bild großer Verschiedenartigkeit. Paulus, Timotheus. Ein Bild gesegneter Bruderschaft, Dienstgemeinschaft, der erfahrene Knecht Jesu Christi, der Paulus, ein Sklave, ein Leibeigener Jesu Christi, er stellt sich trotz seiner großen Erfahrung und Offenbarung demütig neben den jungen Bruder Timotheus. Und weil Timotheus ein Leibeigener Jesu Christi war, fühlt er sich nicht zurückgesetzt hinter den großen Paulus. Beide Leibeigene Jesu Christi. Der selber Knechtsgestalt angenommen hat. Es ist wahrlich kein gutes Zeichen, dass das Sprichlein aufkam bei uns: Selig ist, wer keinen Kollegen hat. Das ist kein gutes Sprichlein. Nein, der Lehrer stellt sich mit dem Schüler, der Vater in Christo mit dem geistlichen Sohn auf eine Stufe. Das sagen uns die beiden Namen Paulus und Timotheus. Zur Einleitung noch, aus welcher Lage heraus schreibt denn der Paulus und der Timotheus diesen Brief? Was hat denn Paulus von sich zu melden? Hat er das große Los gewonnen und versaunt es jetzt hinaus? Hat er eine gesicherte Stellung bekommen? und erzählt davon, steht er im Amt und wirklich? Nein. Nein, eben nicht. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Kapitel 1 im Philipperbrief. Vers 7 und Vers 16. Wer hat das Lesen? Philipper 1. Aber laut lesen, weil ja Geräte da sind, die es aufnehmen. Und Vers 16. So, hier haben wir also die Tatsache, ich bin Gefangener, ich bin ein Gebundener, ich bin einer, der in Trübsal ist. Und sie wollen noch eine Trübsal zuwenden meinen Banden. So schreibt er hier im 18. Vers. Alles dunkel vor ihm, um ihn. Wenn wir lernen wollen, wie man um Jesu willen leidet und dabei noch fröhlich ist und dabei noch freudig ist, der lese den Philipperbrief. Da können wir ungeheuer viel lernen. Nicht so sehr auf unser Gefühl horchen. Denn unser Gefühl betrifft uns. Und der Herr macht uns frei und fröhlich. Was war der Grund seiner Freude? Da müssen wir durch den Philipperbrief hindurchgehen. Freude, die christliche Freude ist. Wenn ich jetzt von euch jemand sagen würde, Freude doch auch, das würde mir sagen, ja, kenne, freie kenne. Mir geht so und so und so, ich kann mir halt nicht freien. Also hier geht es um eine christliche Freude. Ich freue mich, schreibt der Paulus, freut auch ihr euch. Ja, woran denn? Die Freude des Gebets, Kapitel 1, Vers 4. Welches ich alle Zeit tue in allen meinem Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freuden. Die Freude. Zweitens die Freude, dass Jesus Christus verkündigt wird. Kapitel 1, Vers 18. Was tut aber, dass nur Christus verkündigt werde, allerlei welche es gesagt zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darin und will mich auch. Die Freude im Glauben, Kapitel 1, Vers 25. Wer möchte lesen, aber laut bitte. Die Freude des Glaubens, Vers 25. Oder die Freude über die Einmütigkeit, Kapitel 2, Vers 2. So, Vers 2. So erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid. Die fünfte Freude, die Freude des Leidens um Christi willen. Kapitel 2, Vers 17. Und ob ich geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freu ich mich und freue mich mit euch allen. Ach, was hat doch der Paulus für Grund zur Freude? Wenn wir das alles aufzählen, die Freude, Nachricht von einem geliebten Menschen zu erhalten. Kapitel 2, Vers 38, hat er sich mächtig gefreut. Dann die Freude des Menschen, der in Christo Jesus, Kapitel 3, Vers 1. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer einerlei schreibe, vertreibt mich nicht und macht euch desto gewisser. Auch Kapitel 4, Vers 1, es steht also der Strom der Freude durch das ganze Kapitel. Also, meine lieben und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone besteht also in dem Herrn, ihr Lichten. Die achte Freude, die Freude des Menschen, der jemand für Christus gewonnen hat. Dann die neunte Freude, Freude über einer Liebesgabe, Kapitel 4, Vers 12. Wir müssen aufhören mit diesem Aufzählen, aber merken wir, wie der Strom der Freude durch den ganzen Brief hindurchgeht. Die Apostel, wie alle Jünger Jesu, gleichen jener freigekauften Sklavin, die eines Tages verspätet allerdings erfährt, dass es keine Sklaverei mehr gibt, dass sie frei ist und mit einem Jubelschrei nimmt sie diese Tatsache zur Erkenntnis. Freut euch, dass ihr freigekauft seid, dass ihr nicht mehr Sklaven sein müssen. Der zweite Grund waren die Philipper, zu denen er ein ganz besonderes Verhältnis gehabt hat. Es ist ein Dankesbrief, ein Mahnbrief, ein Aufmunterungsbrief, ein Dankesbrief für die Geldspende, die ihm auch Epaphroditus mitgebracht hat, von den Philippen. So viel zur Einleitung. Und nun möchte ich noch drei Hauptgedanken unterstreichen. Erstens, der Weg des Paulus nach Philippi war ein wunderbarer Weg, war ein Wunderführen. Der Weg des Paulus nach Philippi. Zweitens, die Segensfülle des Glaubens gehorsam. Da kommt auf die Zeugen Jesu eine Segensfülle zu. Drittens, der Segen des Briefes. Liebe Freunde, der Weg des Paulus nach Philippi ist der erste Abschnitt. Paulus und Philippi. Ein Beweis, dass es eine Führung Gottes gibt. Dass es eine Geistesleitung gibt. Eine ganz persönliche Führung gibt. Eine direkte Geistesleitung. Im Leben des Paulus, da gab es eine Leidenschaft. Nicht das Evangelium verkündigen. Ich bin ein Schuldner gegen Griechen und Nicht-Griechen, schreibt er in Römer 1, Vers 14. Aber trotzdem war es bei ihm kein wildes eigenmächtiges Vorwärtsstürmen. Kein eigenmächtiges Tieren aufstoßen. Nein. Bezeichnen für einen Menschen, der den Heiligen Geist hat. Der wird getrieben vom Heiligen Geist und dem kann auch gewährt werden vom Heiligen Geist. Eigenartig. Beides war bei Paulus. Paulus hatte nach Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 8, einen festen Entschluss gefasst. Einen festen Plan. Er wollte nach Asien reisen. Da wurde ihm gewährt vom Heiligen Geist. Er plant um. Gut, wir reisen durch Bithynien. Und der Geist ließ es nicht zu. Wer ließ es nicht zu? Wer ließ es nicht zu? Und der Geist ließ es nicht zu. Das steht der Paulus. Ja, was will ich jetzt? Liebe Freunde, war die Planung des Paulus falsch. Ja? Darf das nicht planen? Darf er nicht? Ja? Gott ist ein Gott der Ordnung. Er will, dass wir Menschen planen. Aber er war bereit, seinen Plan durch streichen zu lassen vom Herrn. Darin unterscheidet sich Paulus von uns. Was tun wir, wenn der Herr uns Wege durchstreicht? Was tun wir? Wir sind immer in Gefahr, unsere eigenen Pläne durchzusetzen. Es fällt uns so schwer, zurückzustecken. Wenn der Herr es will, welch ein Unterschied ist es doch zwischen Paulus und mir. Da sind Unterschiede. Paulus, der energische Mann, der Tausende zu Jesus führte, der war ein von Gott geführter. Der Saab darauf merkte, was der Herr will. Er ließ sich vom Geiste Gottes führen wie ein Kind. Ich weiß von einer Gemeinde in ganz hinten im Schwarzwald. Da wurde damals im ganzen Ort das elektrische Licht eingerichtet. Und da war ein Bauersmann und der hat sich gestreut. Das elektrische kommt nicht in mein Haus. Also das Lump kommt nicht in mein Haus. Und eines Tages strahlt der ganze Ort im elektrischen Licht und der geht mit seiner Fontiste durchs Haus. Ja, mit seinem RB-Licht durchs Haus. So ist der Mensch ohne Heiligen Geist. Der geht mit seinem eigenen Licht sein Leben. Weil der Heilige Geist nicht in sein Herz darf. Der Mensch ohne Geistesleitung, der tappt im Dunkel, seiner eigenen Vorstellungen. Liebe Freunde, wie schwer ist es, einen murrenden Menschen zum Danken zu bringen. Das ist mir kürzlich deutlich geworden bei einem Gespräch. Es war ein finsterer Mensch, der da vor mir saß, der gegen Gott und Menschen gemurrt hat. Enttäuscht war an Gott, enttäuscht an den Frommen, enttäuscht überhaupt an allen Menschen. Und da spreche ich ihn an und sage, ob er mich zu danken hat. Oh, war ich schwer. So einen Menschen zum Danke bringen, und zwar unmöglich. Da merken wir erst, wer den Heiligen Geist nicht hat, der kann auch nicht danken. Der wird enttäuscht an Gott und Welt. Er tappt im Dunkel. Von dem Herrn Jesus, da lesen wir, er war vom Geist in die Wüste geführt. Matthäus 4, Vers 1. Oder der alte Simeon, der kam auf Anregung des Geistes in den Tempel. Lukas 2, Vers 27. Oder der Philippus, der musste seine Evangelisationsarbeit unterbrechen und der Geist führt ihn auf die Straße nach Gaza, weil da der Kämmerer vorbeikam, der Kämmerer aus dem Morgenland. Liebe Freunde, es gibt eine Geistesleitung. Denkt einmal recht darüber nach. Auch aufgrund der Heiligen Schrift. Wir sehen hier in dem Plan des Paulus, als der Heilige Geist ihn gewehrt hat, seinen Plan zerschlagen hat, da sah der Paulus keinen Weg mehr. Ja, Herr, was willst du von mir? Nach Asien darf ich nicht, durch die Kilien kann ich nicht reisen. Was willst du denn dann von mir? Und in der Nacht stand der Mann da aus Mazedonien und winkte ihm, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das war der Anfang in Philippi. Beweis von einer Führung, von einer Geistesleitung. Liebe Freunde, es gibt durchkreuzte Wege. Kann ich bezeugen aus meinem Leben? Es gibt durchkreuzte Wege. Was machen wir dann? Wir heulen wir. Dann murren wir. Mir geht's doch auch grad drauf los. Wir hatten kürzlich in Schild unsere Freizeit abgeschlossen. Da kommt ein junger Mann auf mich zu, noch beim Abschied nehmen. Und der heult. Sag ich, was ist los? Meine Braut hat Schluss gemacht. Bei der Freizeit. Jetzt gibt es für mich noch Hoffnung, gibt es für mich noch Hoffnung. Ja? Es gibt durchkreuzte Wege. Wie zart und feinfühlig war doch Paulus. Vorbildlich sein Gehorsam. Ich fuhr also bald zu, gewiss, dass mich der Herr dort haben will, nämlich in Philippi. Ich fuhr also bald zu. Wenn der Herr eine Türe zuschlägt, dann macht er irgendwo anders eine auf. Seine ganz wichtige Erfahrung, die wir festhalten müssen, das Geheimnis eines gesegneten Lebens, Gottes Führung vor der Stille, wo der Weg noch selber raus, der Fuß noch selber raus, wird es ewigen Vaters Willen mit der eigenen Wahl verteilt. Wo der Fuß noch selber raus. Zweiter Abschnitt, die Segensstille des Glaubensgehorsams. Hier macht also der Paulus eine große, reiche Erfahrung. Da lag tiefste Finsternis, heidnische Finsternis über Philippi. Ein ganz dickes Heidentum. Die Boten des Evangeliums sind da und stehen in großem Gehorsam und Treue. Auch wenn sie gar nicht sehen, wie ihre Arbeit, ihre Missionsarbeit angefangen und fortgesetzt werden soll. Der erste Sieg des Gehorsams eröffnet das Herz der Lydia. Wer hat der Lydia das Herz gegeben? Paulus wird erfüllt. Der Herr tat auf. Es war ein großer Sieg. Wieder war es der Herr. Er schenkt den Boten Gottes zuerst das Wichtigste, was sie brauchen. Ein Standquartier. Wir hätten wahrscheinlich den Boten Jesus sagt, wir müssen der Oberbürgermeister gewinnen von Philippi. Und Gott sagt, nein, ein Quartier brauche ich hier. Bei der Lydia. So wirkt der Herr wunderbar. Lydia war die erste Gemeindehelferin in Europa. Ach, immer wieder lesen wir bei Paulus die Tatsache, wie sehr er die Frauen schätzte. Nur eine Stelle aus dem Römerbrief, Römer 16, Vers 6, da schreibt der Paulus von der Maria, die sie versorgt hat. Römer 16. Grüßet Maria, die viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat. Wie wurde Lydia das Segensinstrument? Lydia hatte Zeit zum Wort Gottes. Der Apreske, der Zeichen zum Wort Gottes. Und trotzdem sie ein eigenes Geschäft hatte, trotzdem sie ihr Haus hatte, ihre Familie hatte, sie hatte ein offenes Ohr, Was nützt es, wenn du beim Wort Gottes bist und hast kein offenes Ohr? Und dann, sie nahm Jesus auf in Herz und Haus. Die Lydia war kein Gefühlschrift, sie war ein Tatschrift. Energisch ladet sie Paulus ein. Wenn ihr mich achtet, dann kommet in mein Haus. Konnte sie gar nicht anders, die Boten. Ganz energisch. Sie fürchtet nicht vermehrte Arbeit. Das war der erste Sieg, die Lydia. Die Lydia tat ihr Haus auf. Sie hat kein Dornröschen Schloss gemacht aus ihrer Wohnung. Das sind nicht viel Spandoffle von der Glasbühne. Ihr Vater hört Herz auf und sie tut Tausend. Sie lädt ein. Der zweite Sieg des Glaubensgehorsams war der Kerkermeister. Da musste allerdings Paulus und Silas mit dabei sein. Da ging es durch Leidensgemeinschaft. Leidensbereitschaft. Die Ursache war die Austreibung von Dämonen aus einer Macht, die weissagte, die anderen ihre Zukunft voraussagte. Dann ging Paulus und Silas an den Leib. Und dann wurden sie ins Gefängnis geworfen. Und da hört man den Paulus und den Silas um die Mitternacht singen. Ja. Da singen sie. Lobten Gott. Für was? Dass sie klager worden sind, dass sie älter sind, dass ihre Glieder in den Stock gespannt sind. Sie lobten Gott. Englisch in dieses Loch da. Und da sage ich Paulus, und ihr könnt nur singen. Sagt mal, was habt ihr für eine Kraft, dass ihr nur singen könnt? Und da sagt der Paulus in aller Demut, ja, es ist die Kraft des Glaubens. Das war der zweite Sieg in Philippi von dem Glaubensgehorsam. Es ist die Kraft des Glaubens. Der dritte Sieg ist dann die Entstehung der Gemeinde in Philippi. Im heißen Kampf entstand inmitten der Hochburg des Satans das Wunder Gottes, die Gemeinde Gottes. Liebe Freunde, achtet sehr darauf, dass in eurer Gemeinde eine Gemeinde der Kinder Gottes ist. Helfe mit. Die Gemeinschaft untereinander, die Entstehung der Gemeinde Jesu, die Herausgerufenen, die Versetzten, die Gemeinde ist die Sammlung der Herausgerufenen. Paulus nennt sie Heilige. Heilige sind nicht Schuldlose im Sinn der katholischen Kirche. Heilige sind herausgenommene. Im Alten Testament war das Opfer heilig. Und die Opfergeräte waren heilig, dem Herrn geweiht. Und selbst der Zehnte war heilig, den sie gegeben haben. Geist dem Herrn gegeben wurde. Also Menschen, die Gott geweiht sind mit ihren Mängeln und Fehlern. Das sind Heilige. Gott geweiht. Den Dienst des Satans entrissen, den Dienst der Welt abgeschafft, aus dem Dienst der Sünde befreit, vom Blut Jesu besprengt, die in Christo Jesus sind. Das sind die Heiligen von Philippi, allen Heiligen in Christo Jesus. Darum, Brüder und Schwestern, die den gleichen Vater haben. Er will sagen, Gemeinde Jesu ist die Schar der Ausgesonderten des Leibes Jesu Christi. Wir kommen noch dran in diesem Bildchen. An den Leib Jesu Christi. Und ganz herrliche, wundersame Tatsache. Welch hohe und heilige Stellung hat doch die Gemeinde Jesu. Und zum Schluss der Segen des Grüßens. Gruß und Segenswunsch. Wir haben uns gewöhnt, solche Verse als Sprüche der Bibel zu lesen. Paulus hat nicht daran gedacht, Sprüche zu schreiben, sondern er hat Briefe geschrieben. Darum Gruß und Segen. Weil es gibt nichtssagende Briefe. Wissen wir das? Tschüss. Das war nichtssagende Briefe. Tschüss, was heißt denn das? So. Kann man aber anders sagen, wie es ist. Mahlzeit. Warte. Mahlzeit. Nichtssagende Grüße. Kinder Gottes sollen einander segnen mit ihren Grüßen. Interessant zu beobachten, dass Paulus in unserem Brief fast immer zuerst Christus und dann Jesus schreibt. 39 Mal wird in den 4 Kapiteln im Philipperbrief der Herr mit Namen genannt. Christus Jesus. Er muss auch bei uns die Ehre haben, dass er Herr oder Christus genannt wird. Mich hat ein alter Bruder angesprochen bei einer Evangelisation. Der sagt mir, Bruder, kannst du eine Kritik vertragen? Ja, das kann ich. Er sagt, weißt du nicht, selbst wenn du immer Jesus sagst? Sag doch, Herr Jesus! Lass dir das sagen. Denn ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen lese. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Herr Jesus. Deshalb diese zwei Worte gehören zusammen. Christus, Jesus. Christus der Herr, Jesus. Darum lasst uns überall fleißig Christus treiben. Vor seinem Namen fliegt der Teufel. Da weichen Dämonen. Da gibt es Befreiung, Gnade und Frieden. Indem Paulus die beiden bedeutungsvollen Worte zusammenfügt, da tut er etwas Wunderbares. Es sind die Grußformeln zweier großer Völker. Der hebräische Gruß, Frieden. Shalom. Der griechische Gruß, Gnade. Friede, diesem Wort hafte das Besondere an. Freude, Heiterkeit sind diesem Wort zugrunde liegende Vorstellungen. Durch Jesus Christus wurde diesem Wort ein neues Reich hinzugefügt. Die neue Bezeichnung zu dem lebendigen Gott. Frieden heißt alles wohlgeordnet. Ist etwas, wo sich alle wohlfühlen, das ist Frieden. Es handelt sich stets um den Frieden, der aus der Versöhnung mit Christus kommt. So viel für heute Abend. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du deinen Paulus ausgerichtet hast, mit der Kraft aus der Höhe, dass er solche Wahrheiten schreiben konnte, dass er so ein volles Evangelium verkündigen konnte. Dank und Preis und Lob sei dir auch dafür. Aber Herr, wir beten darum, werde du uns doch der Liebste und der Größte, ein herrlicher Heiland für unser Leben. Lass diese Tage randvoll gefüllt sein von biblischen Wahrheiten und Erkenntnissen. Wir sagen dir herzlich Dank und beten dich an. Was du einem Paulus gegeben hast, das kannst du auch uns geben. Amen.